Airport. Ein Bestseller, den Millionen kennen und der Millionen begeisterte, kommt jetzt als Film mit der größten Starbesetzung, die Universal Film je aufgeboten hat. Burt Lancaster, Dean Martin, Gene Seberg, Jacqueline Bisset, George Kennedy, Helen Hayes, Van Heflin, Maureen Stapleton, Barry Nelson, Lloyd Nolan, Dana Winter.
Der Pilot von eurem Flug 4-5 wollte abkürzen und das ging daneben. Er blieb stecken.
Und was habt ihr inzwischen gemacht?
Der Schnee wird ja im April wieder schmelzen, dann kriegen wir sie raus. Was denkst du eigentlich von mir, verdammt nochmal?
Oscar-Preisträger George Seaton verfilmte diesen Roman, der in 14 Sprachen übersetzt wurde. 7 Schicksale erfahren in wenigen Stunden eine entscheidende Wendung. Dean Martin als Flugkapitän Demarest. Er muss sich zwischen seiner Geliebten und seiner Frau entscheiden. Hervorragende Leistungen von Jacqueline Bisset und Barbara Hale.
Bist du auch sicher?
Meinst du, ob ich schwanger bin oder ob du der Vater bist?
Burt Lancaster als Flughafenmanager, dessen Ehe an der Verständnislosigkeit seiner Frau zu scheitern droht. Diese Frau ist Dana Winter.
Da wusste ich noch nicht, dass wir heute den schlimmsten Sturm haben würden seit 6 Jahren.
Das ist wieder mal eine von deinen verdammten Ausreden.
Tanya, dargestellt von Gene Seberg, hat umso mehr Verständnis für ihn.
Du wirst mir fehlen.
Wirklich? Und trotzdem lässt du mich gehen?
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Bahnhofs Kino Airlines. Zu Ihnen spricht der Pilot Patrick Lohmeier und bei mir ist mein Gast und Co-Pilot Franz Köhne. Hi Franz.
Hallo Patrick, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auf dich, auf das Gespräch über die beiden Filme und natürlich, dass du gerade so ein momentäres Steckenpferd meinerseits bedienst, nämlich die Lust daran, Filmreihen zu besprechen im Podcast.
Da freue ich mich auch sehr drauf. Auch wenn der erste Film von dem Hauptdarsteller als biggest piece of junk ever bezeichnet wurde.
Ja, warum eigentlich, ne?
Ja, da müssen wir auf jeden Fall den Film vor seinem Hauptdarsteller verteidigen. Also.
auch Charlton Heston, wir können ja auch gleich mal das Sequel anteasern, hatte Beef. Also nicht mit der Produktion selbst. Ich glaube, er war am Set ganz glücklich. Aber er hat, ich glaube, auch mit sich gerungen. War jetzt nicht die fruchtbarste Zeit seiner Karriere, ob er hier mit der Frage, ob er diese Rolle annehmen soll. Und hat es dann doch gemacht, weil ich glaube, er hat viele Katastrophenfilme in dieser Zeit gemacht.
Glück für uns Zuschauer. Ja, ich glaube auch, er war vielleicht etwas ermüdet von den ganzen Katastrophenfilmen, die er in den 70ern spielen musste.
Ich glaube, ein Jahr zuvor, ja, Earthquake war das. Und 2 Jahre zuvor Skyjacked, der hier zu deiner Endstation Hölle heißt, was ich auch sehr toll finde. Auch ein Flugzeugfilm, Spannungs-Action-Kino, wie auch immer. Und man hört, er war nicht ganz happy darum, dass sein Agent gesagt hat, hier komm, läuft gerade so gut in dem Bereich. Lass mal einfach weitermachen, das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ja. Du bist auf mich zugekommen.
Ja, ja, natürlich. Ich bin auf dich zugekommen, weil ich gelesen hatte bei Letterboxd, dass du die Filme sehr gerne magst. Und genau, in die Kerbe musste ich schlagen, weil ich mir dachte, wann habe ich mal die Gelegenheit, über Airport zu sprechen?
ich hoffe, du hast das nicht überschätzt, meine Liebe zu diesen Filmen. Aber ja, ich verspüre ein relativ großes, überdurchschnittliches Wohlwollen zu den meisten dieser Filme. Vor allem eben für den 2. und 3., glaube ich.
Und du hast sie auch, glaube ich, früher entdeckt als ich.
Ich glaube, das macht der Altersunterschied.
Ja, tatsächlich. Also bei mir lief Airplane rauf und runter. Mhm. Das war, was Humor angeht, der kleinste gemeinsame Nenner in unserer Familie. Deshalb, wenn Airplane lief, wurden der immer geschaut. Der war auch irre komisch, aber ich hatte irgendwie nie das Bedürfnis, das Original zu sehen. Und ja, vor 2 Jahren habe ich die gesamte Burt Lancaster-Filmografie durchgeschaut, was ich jedem empfehlen kann, der viel Zeit hat. Und da war natürlich auch Airport dran und ja, der hat mir wahnsinnig gefallen.
Der ist auch sehr wertig tatsächlich. Und ich glaube, filmhistorisch ebenso bedeutend, weil der begründet ja ein ganzes Subgenre des Action-Abenteuerfilms, nämlich das des Katastrophenfilms, was es natürlich auch schon zuvor gab in den 50er, 60er Jahren, aber dann eben so richtig Feuer fing Anfang der 70er Jahre nach Airport, der, wenn man hier Box Office Mojo glauben mag, 101 Millionen Dollar eingespielt hat, was auch mal wieder so ein, ich glaube, so eine Urban Legend entkräftet, die immer noch durch die Filmwelt geistert, von wegen der Weiße Hai sei der erste Film gewesen, der über 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Nee, Airport kam dem zuvor. Und das wäre, habe ich mir angelesen, nach heutiger inflationsbereinigter Rechnung wären das über 700 Millionen Dollar. Also es war ein Mega-Hit. Einfach
ja,
nur
Wahnsinn.
In USA und Nordamerika, also Kanada.
Ja, ich glaube, erfolgreicher in dem Jahr war nur Love Story, also diese Schmonzette. Und alle anderen Großproduktionen sind eigentlich baden gegangen an den Kassen, weil in dem Jahr gab es ja auch Tora, 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 Private Life of Sherlock Holmes von Billy Wilder und. Ja. Aber die haben alle nicht so gezündet.
Richtig. Und im Fahrwasser dieses Erfolgs, dieses Kassenerfolgs, schwammen dann eben auch Filme wie Die Höllenfahrt der Poseidon 2 Jahre später, Flammendes Inferno 74, Erdbeben. Dann kam eben das Sequel jetzt zu Airport rausgegangen am Himmel, über das wir dann später sprechen. Die Hindenburg, Schwarzer Sonntag, Achterbahn, den ich ja liebe. Und dann ging es so langsam zu Ende, auch vor allem so mit Blick auf diese großen Irwin Allen-Produktionen mit Der tödliche Schwarm. Ich glaube, da ging dann kaum noch jemand rein. Und das Letzte, woran ich mich so erinnere, war dann Meteor mit Sean Connery. Aber das war so schon so am Ende der 70er und auch weit über das Ende dieses Trends hinaus. Das wollte dann, glaube ich, gar keiner mehr sehen.
Ja, da war dann die Freude am Chaos schon so ein bisschen erloschen.
Ja, und man merkt eben auch, die mussten sich immer mehr einfallen lassen. Also Achterbahn ist ja schon wirklich mehr klassische Thriller-Spannung mit einem Attentäter und irgendwie Lösegeldforderungen. Klassischer eher Suspense-getriebener Thriller und nicht so sehr Action-Abenteuer. Ja, und Meteor, da geht es dann eben schon so in den Sci-Fi-Bereich.
Muss immer größer werden.
Ja, natürlich.
Oder absurder.
Irgendwann müssen die alle in Space sein. Das ist ja bei allen langlebigen Filmreihen so.
Siehe Moonraker.
Stimmt, ja. Hätte es noch ein Sequel gegeben, ein viertes Sequel, also ein Teil 5 zur Airport-Reihe, hätte es auch im All gespielt. Aber darüber können wir vielleicht nächstes Mal spekulieren.
Ja, wie Airplane es ja auch vorgemacht hat.
Ja,
die Parodie richtig. Leider das Original eingeholt.
Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. 1980 war das, ne?
Ja.
Womit ja die Parodie schon relativ spät kam. Muss man sagen.
Ja, aber es zeigt wieder, wie erfolgreich Airplane eben war, dass es den Leuten ja anscheinend noch sehr präsent war.
Mm-hmm. Ja, ich glaube, die Maßgabe so inhaltlich war ja Zero Hour, den Airplane parodiert und teilweise ab 1:1 auch ganze Passagen aus dem Drehbuch übernimmt. Aber ich denke auch der, sagen wir mal so, wenn man mit Blick auf die großen Katastrophenfilm-Hits der 70er blickt, ist wahrscheinlich der deutlichste Bezugpunkt hier Giganten am Himmel, also das erste Airport-Sequel, weil da sind eben auch dann die Nonnen drin und das kranke Kind an Bord und all die Dinge, die man eben auch an Airplane findet. Ja. Genau, das wird ein großer Zweiteiler, ein Vierteiler. Wir sprechen heute über Airport aus dem Jahr 1970 und Giganten am Himmel aus dem Jahr 1974. Da heißt im Original Airport 1975. Das ist auch so ein Ding, das diese Reihe immer wieder macht, nämlich immer ein Jahr vorweggreifen im Titel.
Stimmt.
Das hat man dann später eben auch gemacht bei den späteren Teilen. Und ich glaube dann irgendwie Airport 80, die Concorde kam eben 79 raus. Auch ein interessanter Kniff, ne? So die Filme aus der Zukunft.
Absolut. Und auch ein interessanter Kniff finde ich die deutschen Titel, weil die Originaltitel sind ja eher langweilig und ja, ich finde die Deutschen machen richtig, richtig Bock drauf.
Macht man heute auch nicht mehr so. Fiel mir allerdings jetzt auch auf bei unserer Dirty Harry-Reihe. Die heißen ja auch jetzt mitnichten Dirty Harry 1, 2, 3, 4, 5, sondern dann The Enforcer. Stimmt, oder Magnum Force. Oder Todesspiel oder sowas.
Sehr schön.
So eben auch hier. Beginn war 1970. Das wird interessant. Ich glaube, so nach unseren letzten beiden gemeinsamen Podcast-Gesprächen über Blade und Dead Presidents ist das hier wahrscheinlich so das größtmögliche Kontrastprogramm, weil das sind so die weißesten aller weißen Filme, die man sich so angucken kann.
Das ist wahr.
Ich habe eine Person of Color, glaube ich, im Sequel entdeckt. Der sitzt mal kurz da rum und feigst so ein bisschen irgendwas über Football-Ergebnisse.
Ja,
aber das war's
richtig,
dann
im Hintergrund. Hinter Jerry Stiller.
Stimmt, ja. Ja. Jerry Stiller, gut, dass du ihn erwähnst, ein Embarrassment of Riches, was die Stars betrifft, denn diese Filme sind gespickt mit Hollywood-Größen, vor allem vergangener Tage. Und wir gucken mal auf den Cast. Burt Lancaster spielt mit Dean Martin, Gene Seberg, Jacqueline Bisset, George Kennedy, Helen Hayes, Van Heflin, Maureen Stapleton, Barry Nelson, Dana Winter, Barbara Hale, Jesse Royce Landis und ja, das sind, sag ich mal, glaube ich, so die namhaftesten. Aber auch hinter der Kamera, also in Form von Regisseur Autor George Seaton, sind da eben viele Leute zu finden. Die haben im Grunde die größten Erfolge ihrer Karriere bereits hinter sich oder die besten Tage. Möchte ich sagen, die besten Tage, weil der Film hier war ja ein Riesenhit. Aber George Seaton hatte eben seine wirklich großen Kassenerfolge zuvor in den 40er, 50ern. Und auch jemand wie Alfred Newman, der hier die Musik komponiert hat, der, ja, auch eher jemand aus dem Golden Age of Hollywood. Also und das ganze Ding fühlt sich, deswegen die Frage gebe ich gleich an dich weiter, für mich immer so ein bisschen an wie, ja, 1970, aber ganz weit weg von New Hollywood. Ich fühle mich immer eher so im Jahre 1961, würde ich jetzt mal wohlwollend sagen.
Ja, ging mir ganz genauso. Also ich habe auch nochmal geschaut, was denn noch in dem Jahr erschienen ist. Also wir haben irgendwie MASH von Robert Altman, Five ja. Easy Pieces von Bob Rafelson, Little Big Man von Arthur Penn. Also alles Filme, die komplett aus der Gegenkultur kommen, die sehr idiosynkratisch auch sind. Dann haben wir diesen ja. Film, der sich sehr altbacken anfühlt, aber vielleicht ist das auch gar nicht. Darüber müssen wir nämlich gleich mal sprechen, weil auf den ersten Blick wirkt das alles sehr konventionell, aber ich finde, der Film hat dann doch einige Passagen, die sehr stark zugehen auf die aktuelle Jugendkultur damals.
Oha, ich
würde ich behaupten, ich, was das Thema Ehe zum Beispiel angeht.
ja, ich schrob in meiner kurzen Letterboxd-Rezension, Frauen haben in dem Film nichts zu lachen und ich glaube, ich bleibe dabei, aber wir können das gerne noch später vertiefen.
Spannend, weil ich würde tatsächlich sagen, Airport, der liefert ja auch tatsächlich handfeste Lebensberatung. Also was soll ich machen, wenn ich unglücklich in meiner Ehe gefangen bin? Soll ich die nur wegen der Kinder weiterführen? Das ist ja eine Riesenfrage, die der Film aufwirft. Dann noch eine zweite Frage. Was soll ich eigentlich machen, wenn ich ungewollt schwanger wurde von Dean Martin, der so einen betrunkenen Halodri spielt? Kind behalten oder nicht? Also ich finde, der Film macht ja ganz viele Themen auf für so einen Katastrophenfilm.
Ja.
Und versucht sie auch relativ ernsthaft zu beantworten. Das fand ich dann schon, also sehr überraschend.
Ich glaube, ich blicke da ein bisschen weniger wohlwollend drauf. Also in Summe mag ich den Film, aber ich halte ihn auch und gerade aufgrund solcher Szenen auch für ein bisschen lang im Zahn und weniger das, was ich mir erhofft hatte von einem Film namens Airport, zumindest jetzt beim Wiedersehen. Ich habe Spaß daran, ich fühle mich sehr wohl mit dem und in dem Film, als wenn man sich in so einen alten Ledersessel rollt, der auch richtig schon so ein bisschen müffelt und wo jemand schon mal ein paar Cognac-Gläser drüber ausgekippt hat. Ja, ja, der auch toll aussieht, ist unglaublich wertig produziert. Also allein irgendwie die ganzen Opening-Titles sind fantastisch, auch die Alfred Newman-Musik. Man fühlt sich eben wieder wie so anno 1950. Aber irgendwann dachte ich mir, jetzt kann es aber auch mal losgehen und muss sagen, ich guckte, ehrlich gesagt, ich guckte doch auf die Uhr und dachte,
ja, das verstehe ich. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich glaube, der Film, also da werden sich die Geister scheiden, weil tatsächlich so diese Lust an der Zerstörung, dieser ganze Krawall, der kommt ja sehr, sehr spät ja. erst. Und bis dahin ist es eigentlich nur Bild ab. der Film, ja, man muss Interesse an der zivilen Luftfahrt haben, wie ein Flughafen funktioniert.
Ja.
Dann ist er großartig.
Ja.
Weil eigentlich ist die gesamte, ja, der Film ist ja auch relativ lang, 137 Minuten.
Hm.
Und ja, bis zur letzten halben Stunde wird aufgebaut, werden die Figuren etabliert, zahllose Nebenstränge werden angeschnitten. Also,
es ist, jetzt basiert
der lässt sich Zeit.
Jetzt basiert der Film ja, weil wir eben gerade schon mal Jaws genamedroppt haben und der auch auf dem Bestseller-Roman von Peter Benchley basiert, auch dieser hier auf dem großen Verkaufshit als Roman. Und anders aber als bei Jaws, wo ich zumindest so abstrahieren kann, ohne das Buch gelesen zu haben, wie das auch als Roman funktionieren kann, denke ich mir, das hier funktioniert doch nur eigentlich aufgrund der tollen Bilder, des aufbrausenden Scores und vor allem des tollen Casts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier gut für mich als Buch funktionieren würde, ganz ehrlich. Aber vielleicht ist das auch nur das ignorante Ich.
Ich habe tatsächlich auch ein geringes Bedürfnis, nur das Buch zu lesen. Hm. Vor allem bin ich darüber gestolpert. Es gibt ein Buch über das Schreiben von Sol Stein, relativ so ein Standardwerk übers Drehbuch schreiben. Und der hat sich Airport rausgepickt, also das Buch, nicht den Film, und hat die komplette erste Seite im Original wiedergegeben. Und auf den folgenden Seiten zerlegt er das, wie stilistisch schlecht eigentlich diese Passage des Buches ist, und verknüpft das direkt mit einer Übung an die Leser seines Buches. Überlegt euch mal, wie ihr es besser schreiben könnt. Was ich sehr lustig fand. Also es wird da tatsächlich als Negativbeispiel herangezogen bei ihm. Und es liest sich wirklich schlimm. Also es ist, ja. Diese eine Seite reicht schon aus, um zu sagen, ich möchte es nicht lesen.
Arthur Haley ist der Autor der Romanvorlage, wirklich Bestseller-Autor, hat 200 bis 300 Millionen Bücher angeblich verkauft. Und Stephen King sagte mal über ihn, all seine Romane lesen sich wie Betriebsanleitung. Und Stephen King lobt eigentlich alles. Das ist wirklich schwierig.
Ich wollte gerade sagen, der Mann ist ja eigentlich immer euphorisiert,
oder? Ja. Beide packen. Ich glaube, Blurb nennt man das, ne, wenn so Autoren oder Autorinnen andere loben und das packt man dann gerne aufs Cover, aber in dem Fall so das Anti-Blurb. Nämlich,
ist aber auch sehr selten, oder? Ich glaube, so dass Schriftsteller sich untereinander dissen, ist eigentlich recht unüblich.
Tja.
Also das will was heißen.
Ich glaube, wir sind soweit durch, was Cast and Crew betrifft. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe, falls das denn notwendig ist, vor. Und für die paar Menschen, die sich nicht vorstellen können, worum es in Airport geht. Der Lincoln International Airport, schreibt Moonshade, ist beinahe eingeschneit. Hier übrigens Schnee, auch ein großer Pluspunkt. Was die Arbeit für den zuständigen Chef Bakersfield, Burt Lancaster, zu einem anstrengenden Erlebnis macht. Während sich für viele Personen auf dem Flughafen die Fäden des Schicksals fair und wieder entwirren, hat Bakersfields Schwager Demarest, Dean Martin, alle Mühe, seine Maschine in dem Sturm sicher zu landen. Nicht zuletzt, weil ein Passagier eine Bombe an Bord gebracht hat. Dieser Passagier ist Van Havlen. Ja.
Der einen ganz faszinierenden Einfall hat, oder? Also vollbesetztes Linienflugzeug in die Luft zu jagen mit einer selbstgebauten Bombe, um die Lebensversicherung ausbezahlt zu bekommen, um seine Familie zu versorgen. Das ist auch ein Kniff, möchte ich sagen.
Das hat ein Geschmäckle. Ich habe auch jetzt noch mal ganz analytisch konzentriert draufgeblickt und dachte, wird das eigentlich jemals von seiner Seite rationalisiert, dass er eben 100, 200 Leute in den Tod reißt, um diese Lebensversicherung abzukassieren?
Nö, er macht es für die Familie, Patrick. Er macht es für die Familie. Oh,
Jesus.
Aber der Plan scheint mir auch nicht, der ist nicht mehr auf dem Papier gut. Aber der Film nimmt diese Figur ja sehr, sehr ernst. Mhm. Das fand ich auch ganz spannend, dass das ja durchaus aufgebaut wird. Man lernt seine Frau kennen und ich glaube, das ist für den Film auch bezeichnend. Er gibt sich sehr viel Mühe und Zeit, um einem wirklich diese zahllosen Nebenfiguren auch nahe zu bringen. Das finde ich schon ganz erstaunlich.
Ja.
Also wie viel Zeit auch darauf verschwendet wird, dieses Motiv aufzubauen, warum er diese Bombe in den Flieger schmuggeln möchte.
Ja, ich sag's gleich. Also seine Figur, die er spielt, Guerrero heißt die, und seine Frau, also diese ganze Dynamik ist mir die liebste im ganzen Film. Das sind wirklich so die menschlichen Schicksale, an denen ich am meisten Anteil nahm. Und ich glaube, wahrscheinlich ist der Beweggrund, das so mit dieser Bombe zu lösen und der Lebensversicherung der, dass man, vielleicht ist sein Gedanke, dass niemand auf die Idee käme, jemand sei so verrückt, 200 Leute mit in den Tod zu reißen, nur um eine Lebensversicherung abzukassieren, dass das nicht hinterfragt würde. Vielleicht nicht so.
Das beste Alibi ist.
Ja.
Aber es gibt auf jeden Fall eine, finde ich, ganz tolle Szene, wie er seine Frau im Diner trifft und dann diese treuende, unheimliche Musik aufzieht. Und er ja eigentlich nur versichert, es wird wieder alles gut und die Musik sagt einem, nichts wird gut.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Der Score von Alfred Newman drückt sehr auf die vordergründigen Emotionen, aber das ist auch total in Ordnung so. Dafür engagierst du eben auch Alfred Newman, so einen klassischen Hollywood-Komponisten. Und wir haben noch in den Opening-Titles auffiel, wollte ich noch kurz erwähnen, ist Edith Head natürlich auch jemand aus Hitchcock'schen Tagen. Gestandene, mehrfach Oscar-prämierte Kostümdesignerin. Also all das stinkt wirklich so nach...
Hat ja auch wieder einen Oscar, glaube ich. Naja, sie hat keinen gewonnen, aber wurde natürlich auch wieder nominiert. Wobei ich nicht weiß, wofür. Aber ich glaube, das bringt es mit sich, wenn man irgendwie 8 Oscars schon gewonnen hat, dann wird man auch mal berücksichtigt.
Ja. Helen Hayes Brown, die hier Quonset spielt, Mrs. Quonset, die blinde Passagierin quasi, die hat einen Oscar gewonnen für die beste Nebenrolle.
Ja. Was ist dein... fandest du das nachvollziehbar?
Also das sind, sagen wir mal so, die Arten von Rollen, liebenswürdige, schrullige, ältere Frau, für die man eben Nebendarsteller Oscars vergibt. Rückblickend ist es natürlich jetzt gerade mit Blick auf auf das Sequel, über das wir später doch reden, und die Karriere von Karen Black, die eben im gleichen Jahr nominiert war wie sie für einen wirklich, sag ich mal, klassisch guten Film wie Five Easy Pieces.
Herausragenden Film, ja.
Und dann zu verlieren an Mrs. Quonset, die schrullige alte Passagierin, ist so ein bisschen, naja.
So ging es mir nämlich auch, das ist so ein Auftritt, ich meine, die macht schon Spaß, die Figur, aber sie erfüllt ja auch keinen dramaturgischen Zweck in diesem Film.
Naja, sie macht
Quick Relief.
Ja, sie macht unseren...
Und am Ende hilft sie natürlich.
Ja, und sie macht unseren Flughafenmanager und seine Affäre, seine Assistentin Jean Seberg so ein bisschen sympathischer, ein bisschen menschlicher, weil die finden das ja auch alles total knuffig, ja, was die da macht.
Ja, wobei Jean Seberg ist ernsthaft entrüstet, oder?
Ich weiß
es nicht. Über die freche alte Dame.
Ich weiß es nicht, wie ernst sie ist. Aber ja, Maureen Stapleton und Van Heflin, ich sagte noch zu den Bekannten, ich war vor 2-3 Wochen bei einem Italo-Film-Wochenende und habe dort Das Gold von Sam Cooper gesehen, eine italienische Produktion, eine Variation von Der Schatz der Sierra Madre, wo eben Van Heflin so den alten Goldschürfer spielt, und sagte noch zu einem Kumpel von mir, also der konnte das Telefonbuch vorlesen, der ist einfach so gut. Also gerade in seinen späteren Lebensjahren, alt wurde er nicht oder hat er nicht viel hier mehr nach gemacht. Aber ich finde, eher gerade so in den 60er, 70er Jahren, das ist toll. So seine Altersrollen, sein Alterswerk.
Ja, unantastbar.
Er ist auch so, man fühlt eben auch mit.
Ja, ja, und ich finde, der Film hat, also er würde auch nicht funktionieren ohne diesen Cast. Da sind ja lauter Leute drin, die da einfach diese Gravitas reinbringen. Auch Burt Lancaster ist toll.
Nicht? Ich möchte das gar nicht in Frage stellen. Hast du einen Liebling so in diesem Film, von dem du sagst, das ist so ein Schauspieler, Schauspielerin, eine Rolle, die dir besonders am Herzen liegt?
Also, ich konnte diesen Konflikt, in dem Burt Lancaster sich befindet, der war für mich nachvollziehbar. Weil er hängt in dieser Ehe drin, er hat Kinder, er ist so ein pflichtbewusster Mensch, ja. Er will sich nicht trennen. Gleichzeitig hat er aber natürlich Jean Seberg,
die 30 Jahre jünger ist als er.
Sagt auch, oh, mein Vater hat das doch auch geschafft. Da merkt man, wie viel Zeit jetzt vergangen ist in den letzten 50 Jahren. Ja. Also gesellschaftlich, was sich alles geändert hat. Aber er fühlt sich halt verpflichtet, diese Ehe weiterzuführen, obwohl er eigentlich verliebt ist in seine Arbeitskollegin.
Ja.
Die Chemie zwischen den beiden, die hat für mich nicht existiert. Das ging mir nicht auf, diese Kombination.
Ja.
Weil Jean Seberg, ich verbinde sie auch so stark mit Nouvelle Vague und Außer Atem.
Natürlich, ja.
Und sie wurde hier so auf, ich würde sagen, Ende 30 toupiert mit ihrer Frisur. Aber ja, das ging für mich nicht so auf. Die Chemie zwischen den beiden, schwierig. Aber ja, doch, ansonsten, Burt Lancasters Figur fand ich am spannendsten. Und natürlich Dean Martin, der ist immer toll, aber er spielt natürlich... Ja, immer die gleiche Rolle.
Er spielt immer die gleiche Rolle. Ich glaube, er konnte auch glücklich damit sein, mit dem, was er hier macht. Überhaupt, das ist, ich habe jetzt nicht en detail die Karrieren von Lancaster und Dean Martin vor mir, aber genau wie mit Blick auf Charlton Heston im zweiten Teil würde ich auch sagen, so die richtige, so dass die goldene Zeit für die war vorbei. Und anders als eben heute, wo Schauspieler, ja. Schauspielerinnen körperlich durchoptimiert werden sind von ihren Personal Trainern und was weiß ich, irgendwelchen Hyaluron, Botox-Unterspritzung und Facial-OPs und was weiß ich. Sie sah man eben auch Menschen damals noch ihr Alter an. Und ich blicke eben auf Burt Lancaster und Dean Martin und denke mir die ganze Zeit, ihr seid schon ganz schön alt. Kein Age-Shaming, ich bin ja selber nah dran, aber...
Geht mir auch so. In Bezug auf Lancaster, der hat seine Karriereplanung halt relativ schlau gemanagt, weil er irgendwann dazu übergegangen ist, diese Patriarchen zu spielen und gerade ja in den europäischen Film, Bertolucci und Visconti und was auch immer.
Ja.
Aber ja, ich gebe dir schon recht. Wir haben hier keinen, die sehen alle schon recht verbraucht aus. Und auch George Kennedy, der heimliche Held dieser Filme
ist er das.
Auch der hat schon einiges gesehen und mitgemacht. Also
George?
Alles Working Class Männer aus dem Leben.
Ich liebe George Kennedy in fast all seinen Auftritten. Er ist auch für mich so ein Filmstar aus der zweiten Reihe, ähnlich wie ein Henry Silver oder wie Lance Henriksen. Also, wenn ich jetzt mal auf männliche Hollywood-Stars blicke, der wertet einfach jeden Film auf. Wenn der dabei ist, ist der Film einfach immer so gleich einen Ticken besser. Und George Kennedy ist auch hier tipptopp.
Ja,
aber stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will ihn nie wieder in einer Kussszene sehen nach dieser hier. Das ist echt schwierig.
Doch, die ist wunderbar.
Ja,
wie dieser Mann eingeführt wird, ja, das also wirklich, ich war hellauf begeistert, weil alle haben ihr Probleme und überall kriselt es. Und er wird einfach eingeführt, wie er mit seiner Ehefrau auf der Couch schmust. Ja, das ist nichts für Ästheten, seine Kusstechnik, da wäre ich dabei, aber es ist sehr grundsympathisch. Und er hat seinen freien Abend und will eigentlich nur ein bisschen Spaß haben. Und dann wird er aber wieder raustelefoniert, Noteinsatz am Flughafen. Mhm. Ja, Schäferstündchen unterbrochen, fand ich toll, den so einzuführen. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das im Buch wohl auch so ist.
Ja, also ich glaube, dass es auf einer relativ fülligen Romanvorlage basiert. Daraus kann man sich vielleicht herleiten, also im Film, dass einige Sachen, finde ich, unnötig komplex sind. Dass man zum Beispiel auch diesen ganzen Nebenhandlungsstrang hat mit den Anwohnern, die sich beschweren, dass diese Landebahn immer beflogen wird. Dass wir eben diese Diskussion haben um Joe Petroni, den man sich quasi von einer anderen Airline entleihen muss, damit er den Job macht, den irgendwie die eigene Airline nicht machen kann. Also da sind immer noch so Kniffe und Hakenschläge drin, wo ich mir denke, vielleicht funktioniert das in einem Buch besser, so oder so. Es sorgt auf jeden Fall mit dafür, dass dieser Film eben geschlagene 2 Stunden 20 Minuten fast lang ist. Und ich mir denke, wieso kann er nicht einfach kommen, so von wegen, hier ist George Kennedy, dieser bärige Typ, und er rettet die Lage. Stattdessen erstmal so, ja, kommst du, ich weiß nicht, eigentlich habe ich andere Sachen zu tun. Es könnte alles ein bisschen zackiger gehen.
Das fand ich alles ganz, ganz toll. Dieses Innenleben des Flughafens und auch diese politischen Ränkespiele, die da im Hintergrund laufen. Ständig neue Probleme und Herausforderungen, die aber eigentlich gar nichts mit der Handlung des Films zu tun haben. Da gebe ich dir ja recht. Aber da hatte ich einen riesen Spaß dran. Aber sonst funktioniert diese erste Hälfte oder naja, eigentlich 2/3 des Films halt auch nicht.
Du hast ja auch
recht. Wenn da der Zuschauer nicht dabei ist, dann... Aber ich gebe dir recht, es trägt nicht zum eigentlichen Geschehen bei. Außer, dass es zeigt, es ist halt Wahnsinn. Also Burt Lancaster muss an allen Fronten kämpfen. Nicht nur privat, sondern auch der Alltag besteht eigentlich nur daraus, ständig irgendwelche Brände zu löschen. Mhm. Er ist wie so im dauerhaften Krisenmodus.
Ich glaube auch, dass meine Wahrnehmung von wegen, jetzt könnte es aber auch mal langsam hier zur Sache gehen, auch daher rührt, dass sich eben die Sequels sehr verinnerlicht habe und häufiger gesehen habe, dass die eben genau, dass es da alles viel zackiger losgeht. Und ist auch nicht ganz fair diesem Film gegenüber, weil man sollte tatsächlich im ersten Teil, so viel sei gesagt, den Titel beim schon wörtlich nehmen. Es geht hier maßgeblich um diesen Flughafen und nicht so sehr um das Flugzeug in der Luft. Also wohingegen die Sequels eher Plane 234 heißen sollten oder Airplane 234, ist das hier wirklich Airport, der Film. Weil ich glaube, bis Minute 90 plus minus, bis dann da wirklich was an Bord dieser Boeing in die Luft fliegt, ist das hauptsächlich einfach viel interpersonelles Drama, Konflikte, menschliche Tragödien und auch Lustiges hier und da und eben auch viel, viel einfach Flughafenmanagement und Politik.
Ja, genau, eine Seifenoper mit Flughafenmanagement, so würde ich es auch sehen. Aber ich finde, was sie toll geschafft haben, ist eben das visuell ansprechend zu inszenieren. Diesen Einsatz von den Splitscreens.
Toll.
Ja, da ging mein Herz
total
auf.
Ja.
Also überhaupt diese gesamte Zeit, auch Grand Prix von Frankenheimer oder was gibt's noch, Thomas Crown Affair, die das ja auch schon sehr stark eingesetzt haben. Aber es wird hier in diesem Film auch gemacht. Ich finde teilweise auch wirklich, also... sehr raffiniert. Also gerade diesen Anruf, wenn Burt Lancaster zu Hause anruft, und dann in dem auf dem Screen entstehen dann immer kleinere Ausschnitte, wie er mit seinen Familienmitgliedern telefoniert, die ihn dann so durchreichen am anderen Ende der Leitung. Fand ich toll, bis er irgendwann bei seiner Frau rauskommt.
Das ist ganz wundervoll, also, ja. Das hat auch wirklich mein Herz springen lassen, solche Momente. Ich möchte auch hier nicht über Gebühren meckern. Das ist ein guter Film. Ich mag den auch sehr gerne. Ich würde ihn mir, glaube ich, auch heute aber einfach nicht mehr so zur Unterhaltung angucken, wenn ich dann einfach die Lust hätte auf einen kurzweiligen Abend, weil dafür braucht er einfach ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Und er hat eben für mich einfach so 2, 3 Handlungsstränge oder, sage ich mal, Paarungen, Charakterpaarungen, die ich nicht besonders spannend finde. Und die ganze Sache hier rund um Mrs. Quonset, Ada Quonset, ist eben... Darauf wird sehr, sehr viel Zeit verwendet tatsächlich, weil man auch merkt, so, ich glaube, der Drehbuchautor und Regisseur, die haben sich so ein bisschen verliebt in diese Figur und auf die Darstellerin Helen Hayes.
Den Eindruck hatte ich auch, dass da Übergebühr Zeit für, also am Anfang dachte ich, es hätte den dramaturgischen Grund, dass man zeigen will, wo sind die Lücken in diesem System, später ausgenutzt werden von
das
dem. Ganze,
das System ist gut, dass du es ansprichst. Nach heutigen Maßstäben darauf zu blicken, wie damals Flugverkehr stattfand, so von wegen, wir gucken auch erst, ob jemand ein Ticket hat im Flugzeug. Es scheint mir komplett absurd, dass Leute Hunde da reinschmuggeln können und überhaupt alles. Es wirkt, als würde man einen Bus besteigen.
Das habe ich mir auch gedacht. Aber es wirkt auf der anderen Seite auch viel weniger glamourös heute natürlich. Also es waren schon die goldenen Zeiten der Luftfahrt, möchte ich sagen. Hm. Also heute ist es ja sehr stark demokratisiert. Man kann für 20 Euro nach Malle fliegen, was ja per se gut ist. Nur damals war es natürlich auch noch eine sehr exklusive Veranstaltung. Hm. Ich finde, das macht der Film nämlich auch klar, auf was für Stars die Piloten und Stewardessen waren.
Ja.
Heute ist es ja ein sehr entwerteter Job. Also muss man ehrlich sagen, wenn man es vergleicht mit dem,
das ist richtig,
ja, mit dem Jobprofil in den 60er und 70ern, weil das fand ich auch spannend. Die führen sich auf wie die Rockstars. Also gerade Dean Martin schwebt ja über allem.
Ja, natürlich. Und selbst Jacqueline Bisset hier als Chef-Steward, das wird ja angehimmelt. Wobei
die goldenen Herzen.
Ja, es gibt Einzelpassagiere, die ein bisschen aufmüpfig sind, aber ansonsten haben die schon alle sehr großen Respekt vor ihr. Ja, natürlich, du hast ja recht. Das ist auch die Geräumigkeit einfach dieses Flugzeugs hat mir gefallen. Ich bin noch nie in so einem großen Airliner, also so einem großen Flieger geflogen, aber das wirkt alles schon sehr fast richtig gehend gemütlich. Also.
Ja, finde ich auch. Da will man sich niederlassen. Ja, und ansonsten, also was mich bei dem Film wirklich fasziniert, sind diese ganzen Passagen, die so so ein bisschen an der Parodie schon kratzen.
Mhm, zum Beispiel.
Also dieses Gespräch, wenn Jacqueline Bisset Dean Martin gegenüber, ich will schon fast sagen, gesteht, falsches Wort, wenn sie ihm beichtet, du, ich erwarte ein Kind von dir, und seine Reaktion darauf, also da konnte ich mich ja kaum auf dem Sessel halten. Das war schon sehr absurd. Weil er empfiehlt ihr dann ja einen Arzt in Schweden für den Abbruch. Mhm. Aber man merkt direkt, okay, das Gespräch hat er schon häufiger geführt. Also er macht das sehr, sehr charmant. Sagt, ich kümmere mich um alles, ich kenne da einen Arzt, da und da sind die besten Ärzte. Also es ist natürlich gar nicht ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, wie hast du da drauf geschaut?
Jetzt bin ich ja ein Kind der späten 70er, aber ich habe die 70er nicht wachen Auges erlebt. Deswegen, ich vermute mal, die Wahrnehmung war eher so, also ich weiß nicht, wie es in unseren hiesigen europäischen Breiten so aussah. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da Menschen auch damals drauf guckten und sagten, cringe, das ist alles so ein bisschen, ohne das Wort benutzen zu wollen, rückschrittig für das Jahr 1970, aber den USA
also, 1970. Rückschrittig hätte ich es ja gar nicht empfunden, also dass das Thema.
Naja gut, es wirkt absurd, also von wegen, wir müssen das verheimlichen, weil im Grunde ist damit dein Leben ruiniert, deine Karriere ist ohnehin ruiniert, und wenn das rauskommt, geh mal lieber nach Schweden und lass da was machen, ich kenne da jemanden. Also das wirkt eben schon nach.
Okay, nee, spannend. Dann habe ich es ganz anders wahrgenommen, weil ich war tatsächlich überrascht, dass in so einem Mainstream-Film und jetzt nochmal in Abgrenzung zu den New Hollywood-Filmen überhaupt so thematisiert wird. Und dann hatte ich es eher so verstanden, sie hat da im Moment keinen Bock drauf in dieser Lebensphase. Ja. Und sucht nach einer Lösung, was ich halt lustig fand, wie nonchalant er direkt eigentlich sagt, ach, kenne ich alles, don't worry, für ihn ist das so ein Achselzucken. Und dann ist die Dramaturgie des Films ja so aufgebaut, dass er ihm dann klar wird, er wäre eigentlich ein guter Vater und er möchte dieses Kind behalten. Mm. Und das fand ich halt, das ist ja im Grunde sein Story-Arc von Dean Martin, dass er eigentlich dann während dieses Flugs und dieser Nahtoderlebnisse und der Verletzung seiner Geliebten dann auf diesem Flug merkt, ach, es ist soweit, ich bin bereit dafür.
Ja, ja, ja.
Und das fand ich, hat mich extrem amüsiert, weil es ist natürlich andere Filme würden da 2 Stunden drauf verbringen, und hier wird das in so einem Nebenhandlungsstrang, wird diese charakterliche Entwicklung durchexerziert. Das fand ich halt faszinierend.
Ist vielleicht eine steile These, aber ich mutmaße mal, dass man hier schon ein avisiertes Publikum hatte in etwas höherem Alter, das eben auch nochmal hier Burt Lancaster und Dean Martin sehen wollte in diesen Rollen, die sie hier eben spielen, also überwiegend heldenhaften Rollen, aber dass man dann so auch als Zugeständnis an eine jüngere Zielgruppe, weil du hast ja schon gerade eben ein paar Titel erwähnt, 1970, das war eben nicht irgendein Jahr, das war das Jahr nach Bonnie und Clyde und The Wild Bunch und die Reifeprüfung und Easy Rider. Du konntest eben 1970 auch keinen großen Studiofilm mehr in die Kinos bringen und sagen so, ja, aber die Zeit ist irgendwo 1956 stehen geblieben und wir erzählen jetzt mal Geschichten so.
Genau, so habe ich es auch empfunden, als Zugeständnis daran, das ist ja auch die Besetzung von Gene Seberg, ist ja auch im Grunde ein Zugeständnis an, an das neue Kino, was da kommt. Wir besetzen ja einen der strahlendsten Nouvelle Vague-Stars.
Aber dann eben doch eine, die 20, 30 Jahre jünger ist als der Haupt-, also ihr Love Interest, ja.
Genau, um sie dann in diese undankbare Rolle zu pressen. Aber genau, so habe ich es auch empfunden. Ich fand es halt nur sehr, nah an der Parodie, diesen gesamten Strang.
Ich würde dir recht geben, also mit einem heutigen Blick drauf, zeitgenössischen damals, da man das wahrscheinlich anders war, aber dazu kann ich keine belastbare Auskunft geben.
Einen wundervollen Dialog dann noch im Cockpit später mit dem anderen, mit dem Co-Piloten, der selber auch viele Kinder hat, fünf Kinder. Ja. Und ich kriege, glaube ich, den Dialog nicht mehr ganz zusammen, deshalb, ich müsste paraphrasieren. Aber Dean Martin fragt ihn im Grunde, ja, wie verhält es sich denn? Du hast 3 Kinder, waren geplant und 2 waren ungeplant. Wie fühlst du dich damit? Und er sagt, die 2 sind mir die Liebsten. Also ich lag auf der Couch. Das war wirklich... Das hätte 1:1 auch bei Airplane eingebaut werden können.
Ja, okay. Wenn sowas hier Kareem Abdul-Jabbar gesagt hätte, ich weiß es nicht, ob das so lustig gewesen wäre. Oder hier Peter Grice.
Ja, vielleicht nicht.
Ah, keine Ahnung. Ich bin nicht sicher. Ich möchte dazu jetzt auch nicht so viel spekulieren, aber ich kann dir folgen. Barry Nelson spielt übrigens hier den zweiten Kapitän.
Dieser gesamte Strang.
Ja. Barry Nelson spielt übrigens den anderen Captain. Hier wieder Stichpunkt Embarrassment of Riches. Selbst solche kleinen Nebenrollen eben besetzt mit mittelgroßen Stars oder Stars vergangener Tage. Das ist schon auffällig tatsächlich. Und tatsächlich auch so ein Film, so ein Punkt, der eben diese ganzen Produktionen dieser Ära der großen Katastrophenfilme einfach so ein bisschen herausragen lässt. Selbst wenn ich eben hier und da mal ein bisschen krittle und sage, ja, der Handlungsstrang könnte einfach so ein bisschen geradliniger sein und die Figur interessiert mich nicht so. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, all diese Menschen hier vor der Kamera zu sehen, nochmal in mehr oder weniger gut geschriebenen Rollen. Deswegen bin ich auch, glaube ich, ein bisschen böse drum, wenn einige dann so unglamourös abserviert werden, wie eben Barbara Hale, die Frau spielt von Captain Damaris, die einfach nur noch am Ende da stehen darf und zugucken darf, wie ihr Mann seine junge, schwangere Geliebte da rausschiebt.
Und das fand ich auch sehr gnadenlos.
Und dann auch noch so ein Gesichtsausdruck hat wie. Und das ist auch ihr letzter Auftritt. Das tut mir richtig leid.
Ja, das finde ich auch, weil sie kriegt ja auch zu Beginn des Films eigentlich so eine tolle Szene, wenn sie sich nämlich von Dean Martin, also ihrem Ehemann, verabschiedet und er ihr anbietet, Schatz, ich bring dir noch, was will er hier mitbringen? Ein paar Handschuhe und du hast doch Größe, ich weiß gar nicht welche. Und sie sagt, nein, das ist nicht meine Handschuhgröße, verwechselst du mich mit einem deiner Liebchen. Fand ich auch einen tollen Dialog.
Die gute alte aber Zeit, Franz, als er noch Handschuhgrößen der Partner oder des Partners kannte.
Ja, genau. Ja. Und aber das ist dann auch wieder ein bisschen typisch für den Film. Der Dialog war perfekt, wie er ist, weil man hat mitbekommen, sie weiß von seinen ganzen Affären, sie lebt da irgendwie mit, alles gut. Aber der Film macht dann eben noch weiter. Danach gibt es noch einen Dialog mit Burt Lancaster, wo sie das dann auch nochmal erklären darf, dass er immer wieder zu ihr zurückkommt. Und das ist so ein etwas, was mich dann doch manchmal gestört hat. Der Film erklärt zu viel. Also häufig wäre es, fände ich, etwas besser gewesen. Man hätte mehr doch dem Zuschauer überlassen.
Ja, das ist kein Film für Zwischentöne tatsächlich. Das wird alles.
Der erklärt einem alles.
Ja. Und wie gesagt, also wenn die Figuren interessant sind, wenn einen das Schicksal der Figuren auch mitreißt, nehme ich so einen Film nicht übel, aber eben mit Blick auf 2, 3 Charaktere, wie eben den hier von Mrs. Quonset oder so, denke ich mir, ja gut, das ist jetzt auch auserzählt, das ist auch gut so. Das reicht.
Ja, und wo du das eben angesprochen hast, auch die Ehefrau unseres Attentäters, die wird ja auch sehr gefühllos dann abserviert vom Film.
Yeah.
Weil die kommt ja, es gibt einen Handlungsstrang, wie sie ahnt, was ihr Mann vorhat und das verhindern möchte und sie fährt zum Flughafen. Und ja, im Grunde wird sie am Ende auch. Es endet so, dass sie vom Tod ihres Mannes erfährt und was er da angerichtet hat.
Ja,
und damit entlässt uns der Film aus. Das fand ich auch ganz interessant. Viele Leute bleiben da zwar körperlich unversehrt, aber seelisch ziemlich gebrochen zurück.
Aber glaube ich auch so ein Kind seiner Zeit, dass wenn die Handlung dann einfach auserzählt ist, ich gebe dir ja recht, auch Ines Guerrero heißt die Figur, die Maureen Stapleton hier spielt, Frau des toten Bombenbauers und der Typ, der eben alles verloren hat und jetzt mit einer Lebensversicherung für die Zukunft seiner Frau sorgen will. Ja, der ist vorbei, der Film, der ist auserzählt und dann sagt man eben, okay, wir lassen euch links liegen quasi, mehr oder weniger. Das ist im zweiten, finde ich, noch eklatanter, wo ich teilweise auch wirklich das Gefühl habe, was wurde eigentlich aus denen? Die werden einfach nicht mehr erwähnt oder gezeigt ab einem bestimmten Punkt. Aber in dem Fall, wo man eben so, glaube ich, so investiert gerade in ihr Schicksal sein soll, in ihre Rolle, in das Leid, das sie auch zu ertragen hat, ist es auch ein bisschen schade drum, dass da der Film am Ende sagt so, ja, bist du leider keine der Hauptrollen.
Genau, und genau, man muss schon sehr investiert sein in Burt Lancaster und Gene Seberg, dann kriegt man ein schönes Happy End,
ja.
Ansonsten nicht.
Was mir aufgefallen ist, das ist jetzt auch, ich hoffe, Menschen konnten mir folgen, ich fand es auffällig, dass die Figuren alle sehr eigenwillige oder man kann sich die Namen sehr, sehr gut merken. Ich fand das ausdrücklich als Plus, wollte ich das benennen, weil es mich manchmal nervt, wenn alle männliche Protagonisten in amerikanischen Filmen Jack oder John oder Mike oder sonst was heißen und alle Frauen heißen immer Maggie, was weiß ich, Susan oder Karen oder Schlag mich tot. Und die haben alle sehr, sehr eigenwillige Namen. Also die heißen Bakersfeld, Demarest, Ada Quonset ist auch so ein, ich habe da
der bleibt hängen. Ja. Ada Quonset, das fand ich auch faszinierend, weil das ist mir so hängen geblieben, der Name.
Ja, ja, ich hatte auch bei ihr eher mit sowas wie, lass mich, Agnes Milligan oder sowas gerechnet. Auch
ja, so ein Miss Marple-Name.
Ja, oder das Ehepaar Guerrero, was ja auf so hispanische Wurzeln auch so leicht verweist, ist auch interessant, unabhängig davon, dass die beiden eben von totalen Weißbroten gespielt werden.
Das habe ich aber nicht verstanden. Warum? Weil den Bezug hatte ich auch über die Namen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Weil die sitzen ja auch in diesem Diner und also nichts greift das ja wieder auf. Also spielt keine Rolle, außer ihren Namen irgendwie abzugrenzen.
Der Grund wird derjenige sein, dass die wahrscheinlich im Roman so hießen.
Und da vielleicht haben wir hier doch einen Subtext, aber der wird mir dann nicht gefallen.
Ja.
Das sind die einzigen Schurken hier.
Schurken, ja. Im weitesten. Ja, das ist.
Im weitesten Sinne, man hat ja auch Mitleid mit ihm.
Ich wollte gerade sagen,
nicht als Schurke gezeichnet. Kritikpunkt
meinerseits ja vielleicht auch noch, wir haben hier keinen eindeutigen Schurken. Das heißt, so dieses, was ich mir eigentlich mittlerweile von einem Airport-Film oder Katastrophenfilm erwarte, ist, dass da immer so ein richtiger Bad Guy oder eine Gruppe von Bad Guys oder Girls dabei ist. Und in diesem Fall, wir haben eigentlich keine Bösewichte. Selbst wenn wir Van Heflin da zu Beginn sehen, wie er da an seiner Bombe rumspielt und wir wissen, er hat.
Er soll ja auch psychische Probleme haben. Ja,
genau. Es genau, selbst das wird. Also der Film ist vielleicht einfach zu menschlich, zu nett, zu empathisch, auch selbst mit seinen eigentlichen Bad Guys oder Antihelden. Selbst er kriegt eben noch so, ja, er hat schwer gehabt und wir haben kein Geld und er war in der Psychiatrie und er ist eben quasi auch, leidet wahrscheinlich an posttraumatischer Störung nach seinen Kriegserlebnissen und so weiter, also nach seinem Army-Einsatz. Also es wird alles sehr, es ist menschlich extrem, aber das sorgt eben auch dafür, dass selbst Figuren, die als ein bisschen so, zumindest als softe Bösewichte taugen, gleich so ein bisschen entzaubert oder weich gemacht werden. Und ich habe das, mir hat das ein bisschen gefehlt.
Stimmt. Ja.
Aber das ist, glaube ich, einfach eine persönliche Vorliebe. Kein objektiver Kritikpunkt.
Ja, genau. Das Problem in diesen ganzen Katastrophenfilmen liegt ja nie am System selbst, in dem Fall diesem Flughafen, sondern immer beim Einzelnen. Und es stimmt, das hat mir auch gefehlt. Ein korrupter Politiker oder sowas.
Ja, sag mal so, dieser Film etabliert schon viele Standards, Tropes des Katastrophenfilms. Da ist vieles drin, was eben auch in späteren Stoffen und eben nicht nur in der Airport-Reihe, sondern eben auch in Erdbeben und der Flammen des Inferno und so weiter aufgegriffen wird. Aber was hier ausdrücklich nicht drin ist, was in fast allen Katastrophenfilmen drin ist, ist immer so dieser machohafte Haudegen, der die Situation retten will, aber dann eben auch alle rumbosst am Ende und meistens stirbt. Ich blicke jetzt mal ein bisschen in die Zukunft auf, Christopher Lees Rolle im dritten Teil. aber das fehlt hier so komplett. Hier ist eigentlich, alle sind sehr, sehr kontrolliert bei der Sache und vernünftig. Und wenn sie es mal nicht sind, wird das quasi so auch vom Drehbuch weg erklärt, warum man denn eben ausrastet. Und selbst diesen geschassten Ehefrauen von der Herren Bakersfeld und Demarest, also des Flughafenmanagers und des Captains, wird ja auch noch so immer noch Motivation mitgegeben, warum sie eben so handeln, wie sie handeln. Da wird eben nie gesagt so, ja, das sind einfach zickige Furien. Was ja wiederum, das ist auch Plus, aber es ist irgendwie, man...
Ja, da ist der Film ja sogar sehr differenziert. Ja, eben. Weil im Grunde, die beiden haben sich ja wirklich auseinandergelebt.
Man kann niemanden so leicht hassen. Ja.
Nein, überhaupt nicht. Genau, sie haben sich einfach entliebt. Jeder hat eine Affäre und die Frau ist ja super vernünftig, also die Ehefrau von Burt Lancaster.
Ja.
Sie ist ja wesentlich pragmatischer als er es ist. Sie ist ja schon längst über diesen Schritt hinweg.
Tja.
Also das nehmen wir aus dem Film mit. Abtreibung nein, Scheidung ja.
Ich nehme auf jeden Fall noch mit, was ich mir notiert hatte, sehr schön, weil du eben hier die Splitscreens mit den kleinen Bildkadern und die sich dann so zur Seite schieben erwähnt hat. Ich finde auch, das ist das tollste Stilmittel, einfach so auf visueller Ebene. Aber ganz toll fand ich auch diesen Point-of-View-Shot von Jacqueline Bisset, als sie da als Stewardess so den Gang runtergeht und die Kamera nimmt ihren Blick ein. Für 1970 ist das schon, das ist nicht leicht, muss man auch dazu sagen. Die Steadicam wurde erst ein paar Jahre später erfunden. Man konnte keinen Dolly wahrscheinlich, also Schienen bauen quasi in diesem Flugzeugset. Und das so zu lösen, sagen wir mal so, also das sieht bei der Szene, glaube ich, nicht an. Die Idee ist interessanter aus heutiger Perspektive als, glaube ich, die Technik dahinter. Aber ich kann mir vorstellen, dass da alle hinter der Kamera gesagt haben, wow, das war mal hier ein Kraftakt.
Das glaube ich auch und das finde ich ja das Schöne an so großbudgetierten Hollywood-Filmen. Ich glaube, für die Hälfte der Zuschauer, den fällt das gar nicht auf. Mhm. Und trotzdem hat man gesagt, wir machen das jetzt so. Es hätte ja tausend Wegen gegeben, das kostengünstiger zu lösen.
Ob das damals Leuten nicht aufgefallen ist? Ah, wer weiß.
Ja, ich glaube, diese Splitscreens, die sind ja schon sehr in your face.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall das prägnantere Stilmittel.
Ja.
Sonst fand ich den Film aber auch von der Komposition her relativ, wie soll ich sagen, also nicht außergewöhnlich. Ist kein experimenteller Film, es ist schon sehr...
Es ist genau der...
Mir fehlt gerade das Wort, sorry.
Ich
komme gerade nicht auf das Wort.
Nein, es ist konservativ oder konventionell, aber im besten Sinne tatsächlich. Es ist eben genau die Art von Film, die, glaube ich, ein Regisseur wie George Seaton, der eben seine großen Hits in den 40er, 50er Jahren hatte, hier wie Miracle on 43rd Street oder sowas, war, glaube ich, sein großer Hit. Ich bringe einiges gerade durcheinander. Aber von so jemand erwartet man genau diesen Film. Und ich glaube auch für ein älteres Publikum, das eben dann sagt, oh ja, muss ja nicht die Reifeprüfung sein oder Five Easy Pieces. Ich will mal wieder so einen richtigen, schönen Kinofilm sehen. Ist das hier genau das Richtige?
Ich glaube auch, das war für so Leute, die sich noch nicht ganz ins kalte Wasser getraut haben. Aber dann, wenn es kontroverses Thema gibt, dann kriegt man es auch noch nett verpackt. Ja, Film für die ganze Familie.
Tatsächlich ein Film für die ganze Familie, ja. Tolles Set auch übrigens hier, die Wohnung von Van Havilland und Maureen Stapleton, wollte ich noch erwähnen. Ich glaube, das einzige Set, was wirklich so ein bisschen runtergerockt auch aussieht, weil ansonsten ist ja alles sehr, sehr hochglänzend in diesem Film.
Ja.
Und das eben doch adäquat runtergeruppt, hat mir gut gefallen.
Ja, mir auch.
Giganten am Himmel. Eine neue Filmsensation, die nach dem Bestseller von Arthur Haley gedreht wurde. Mit einer ebenso sensationellen Besetzung. Charlton Heston.
So ein Mist. Verdammt, der Bremsdruck fällt.
Karen Black.
Ich hab Angst, Al.
George Kennedy.
Wenn die Exec-1 bereit ist, fliege ich sofort rüber nach Salt Lake.
Gloria Swanson.
Die können mir gestohlen bleiben. Tun wir lieber mein Buch hier rein.
Ephraim Zimbalist Jr. Susan Clark. Sid Caesar. Myrna Loy. Linda Blair. Und die bekannte Folk-and-Country-Sängerin Helen Reddy.
Would you be more forgiving of your human imperfections if you realized your best friend was yourself?
Giganten am Himmel. Das späte Sequel zu Airport erschien ganze 4 Jahre später. Und eine Frage, die ich nicht befriedigend beantworten konnte, ist, warum ist das Ganze so gering budgetiert? Ich weiß, das nahm seinen Anfang als TV-Produktion, es war als solche konzipiert. Aber in dem Moment, wo dann eben der Producer sagt, okay, wir machen doch einen Kinofilm draus und ein großes Studio das produzierte und eben vor allem mit dem Blick auf den unglaublichen Kassenerfolg des Originals, wundert es mich doch rückblickend, dass man dann sagte, okay, ihr müsst das aber produzieren für das Budget einer Folge Columbo, sage ich mal. Nämlich für 3 Millionen Dollar. Gut, das ist ein bisschen mehr, als jetzt ein Fernsehfilm kostete, aber es ist wirklich sehr, sehr schmal. Und das sieht man leider Giganten am Himmel auch an, unabhängig davon, ich mag den.
Ja, gebe ich dir absolut recht, kann ich auch nicht verstehen, vor allem, weil ja in der Zeit, die zwischen den beiden Filmen vergangen ist, eben hatten wir es ja auch schon angesprochen, auch zahlreiche andere Katastrophenfilme veröffentlicht wurden, die sehr aufwendig sind. Also allesamt, also gerade Flammen des Inferno ist ja wahrscheinlich der Peak dieses Genres. Es hat mich auch gewundert, dass man hier alles ein bisschen günstiger kleiner machen musste.
Es wird sehr übers Knie gebrochen, auch die ganze Art und Weise, wie man dann eben an Charlton Heston kam, so quasi so kurz vor knapp ihn noch so weggecastet hat, direkt vom Set von Erdbeben, wo er, aber eben auch George Kennedy noch ungefähr eine Woche vorher beschäftigt waren. Heston schreibt auch in seiner Autobiografie, dass ich glaube, zwischen dem Drehschluss des einen Films und dem Drehstart des anderen Films, nämlich hier Airport 1975, wohl gerade mal 1-2 Tage vergingen und er ungefähr eine Woche vorher noch gar nicht wusste, dass er da die Hauptrolle spielen würde. Also in diesem Film, über den wir sprechen. Und man wollte wohl Greta Garbo statt hier Gloria Swanson. Und, aber das bekam man eben hier nicht für $3.50.
Ja, den Rückgriff auf Gloria Swanson, das fand ich ganz spannend, weil ich mich gefragt habe, ob die für das Publikum des Jahres 74 überhaupt noch so präsent war.
Ja, Sunset Boulevard war ja auch schon wieder 20 Jahre alt, hast ja recht.
Genau, und Cecil B. DeMille, der dann auch noch referenziert wird, das ist ja noch viel, viel länger her.
Tja, ich bin mir nicht sicher, ich war nicht dabei.
Ist auch etwas undankbar.
Ja, Swanson hatte auch zu dem Zeitpunkt schon seit vielen Jahren keinen Film mehr gemacht und ich glaube, es war auch mit ihre letzte größere Rolle. Und sie spielt sich ja selber in diesem Film, was merkwürdig ist, was ich glaube, für mich nachvollziehbarer wäre, wenn es jetzt tatsächlich Greta Garbo oder so eine wirkliche Hollywood, also eine Hollywood-Ikone der Größe von Greta Garbo oder Grace Kelly oder Betty Davis, sag ich mal, gewesen wäre. Gloria Swanson ist ein Star, war mal ein großer Star.
Die war ja ein Stummfilmstar. Ja. Da kriegt man ja schon einen Eindruck, wie lange das her war.
Aber das ist lange her und dafür wird ihre Rolle vielleicht so viel Zeit gegeben, als hätte man damit gerechnet, dass es doch die Greta Garbo wird. Aber die wurde es eben nicht.
Auf den letzten Metern.
Tja. Ja. Vor der Kamera ein Star-Ensemble, nicht ganz so namhaft besetzt wie Airport, aber nahezu. Charlton Heston ist, wie gesagt, dabei. Karen Black, George Kennedy wieder mal als Good Luck Charm, als, wie nennt man das, Maskottchen der Reihe, Joe Petroni. Ist jetzt diesmal nicht mehr Chefingenieur, sondern Vizepräsident
des Präsident, der Airline. Hat eine schnelle Karriere hingelegt.
Ja. Aber sein Büro wirklich besonders beeindruckend, möchte ich sagen. Also so nach 74er Maßstäben, ehrlich gesagt, weil es sieht relativ spucklos aus.
Ja, es sieht schlicht aus, habe ich mir auch gedacht. Da war für Setdesign nicht mehr Kohle drin.
Es ist eben ganz wichtig, dass immer, egal wie hoch die in der Karriereleiter klettern alle, das sieht man ja auch an der Burt Lancaster-Rolle, es gibt immer noch Leute darüber, die sagen können, nein, ihr macht das anders.
Ja, das stimmt.
Gloria Swanson, Ephraim Zimbalist Jr., Susan Clark, Helen Reddy, die spielt die singende Schwester, die wird auch im deutschen Trailer benannt und man sagt eben dazu, wer die ist, das finde ich ganz lustig. Der deutsche Trailer sagt sowas wie, Helen Reddy, Countrystar aus den USA, singt ein bezauberndes Lied. Linda Blair, natürlich gerade frisch aus dem Exorzisten gefallen, Dana Andrews, Roy Thines, Sid Caesar, Myrna Loy, also extrem namhaft besetzt, aber eben auch in kleinen Rollen hier. Man sieht kurz einen der Chips, Eric Estrada, Jerry Stiller, Papa von Ben Stiller hier in einer kleinen Rolle, dass sich betrickt mit seinen Kumpels.
Der damals so aussah, wie er Anfang der 2000er aussah. Das hat mich...
Interessant, ne?
Ich hatte den gleichen Gedanken. Er hat mich wirklich fertig gemacht, muss ich sagen. Also er... Ja, also man kann sagen, gut gehalten. Oder man kann sagen, sehr früh gealtert.
Ich würde auch wagen zu behaupten, in diesem Film sieht er kaum jünger aus als 20 Jahre später als Papa von Jerry Seinfeld. Nee, George Costanza, Entschuldigung, in Seinfeld. Oder dann nochmal 10, 15 Jahre später in King of Queens. Ja. Eine Serie, die ich nie aktiv geguckt habe, aber ich habe ein paar Screencaps gesehen und der Typ sah eigentlich immer schon aus wie alt.
Ist er immer gleich aus, ja.
Lustig ist ja, Ben Stiller sieht ihm ja sehr, sehr ähnlich. Und dennoch hat eben Ben Stiller tatsächlich, sah Ben Stiller eben auch mal jung aus. Anders als sein Papa.
Ja, das stimmt. Ja, gesünder gelebt.
Vielleicht. Das ist der Cast. Ich muss sagen, vor der Kamera immer noch vergleichsweise beeindruckend. Wie gesagt, trotz des Pfennig-Budgets, aber hinter der Kamera dann eben doch ein bisschen abgespeckt. Regie Jack Smite nach einem Drehbuch von Don Ingalls, Whoever. Musik John Kakavas, der auch den Score schrieb für den dritten Teil. Und Kamera Philip H. Lathrop.
Aber du hast es ja schon gesagt, vor der Kamera hat man wirklich versucht, sich stark am Original zu orientieren, würde ich sagen. Auch aus jeder Generation einen Star mitzunehmen. Also Karen Black war ja damals auf dem absoluten Peak. Oder auch ehrlicherweise ein Star, der abseits der 70er ja auch nie funktioniert hätte. So ähnlich wie Warren Oates bei den Männern. Also.
Ja, ja. Karen Black ist super. Ich mag sie total. Für mich tatsächlich aber eher so stecken geblieben in meiner Erinnerung als jemand, der vor allem in den frühen 80ern so Genre-Stoffe gemacht hat, wie Trilogy of Terror oder Land aus der Toten Seelen. Also Burnt Offerings ist toll mit ihr. Invasion vom Mars hatten wir kürzlich im Podcast besprochen. Das Toby Hooper Remake, wo sie die Mama spielt. Also
stimmt, die ist dann zu so einer Genre-Ikone geworden.
Ja, ich verbinde sie sehr damit. Ja.
Robert Altman Sachen, hat davor mit Hitchcock gearbeitet, also Great Gatsby. Die hatte schon eine beachtliche Karriere.
Ja, absolut. Sehr stabil, anders als eben Linda Blair, die nach ihren ja so Kinderrollen sehr stark abrutschte in bestimmte andere Rollen, die auch unterhaltsam sind, aber naja.
Ja, magst du ihre Rolle hier vielleicht mal ausführen?
Sie spielt ein junges Mädchen, kaum älter als Regan in Der Exorzist, die eine, ich glaube, auf eine Nierentransplantation wartet und deswegen hat in diesem Passagierflugzeug nach L.A., ich glaube, L.A. wollten die ursprünglich hinfliegen, ne?
Ja.
Geflogen werden soll. Genau.
Also der Einsatz wurde erhöht. Das fand ich ja auch als dramaturgischen Kniff ganz spannend, dass im Grunde das Leben dieses Kindes davon abhängt, dass man rechtzeitig landet. Der Film vergisst das ja völlig. Und das fand ich auch so sehr symptomatisch für diesen Film. Er macht alle Fässer auf, aber er schließt kein einziges.
Das ist erstaunlich, ja, tatsächlich. Ich habe bei jedem Wiedersehen denke ich mir, die müssen aber doch nochmal daran erinnern, dass auch an Bord ist oder so und so. Und der Film sagt dann einfach nö.
Nee, genau. er ist einfach schludrig in der Beziehung.
Ja, bisschen zu viele Stars oder sag ich mal Nebenrollen für einen Film von 100 Minuten, in dem es maßgeblich um anderes geht, nämlich darum, was Joe Petroni und ich will ihn immer Joe Petroni nennen, natürlich George Kennedy und Charlton Heston da so veranstalten in Sachen Rettung der Passagiere nach einem Zusammenstoß am Himmel. Ich lese kurz die Inhaltsangabe vor. Geschrieben hat die ein Benutzer bei der UFDB namens Freddy's Coming for You.
Oh.
Auf der Route von Washington D.C. nach L.A. wird eine Columbia Airlines Boeing Flug 409 von einem kleinen Sportflugzeug gerammt, an dessen Bord sitzt Dana Andrews, auch eine Martini-Idol der 40er, 50er Jahre, und reißt ein großes Loch ins Cockpit. Der Pilot, Captain Stacy, erblindet mit schweren Verletzungen. Der Co-Pilot ist auf der Stelle tot. Chefstewardess Nancy versucht über Anweisungen vom Tower die Maschine in der Luft zu halten. Ihr Freund Alan Murdoch, ebenfalls Pilot und mit der Technik des Flugzeugs vertraut, wird in einer waghalsigen Rettungsaktion über ein Seil von einem Helikopter aus ins Flugzeug geschleust und muss nun versuchen, die schwer angeschlagene Maschine zu landen.
Ja.
So.
Wahrheitsgetreu. Und ich finde, was mir gefehlt hat, ist dieses Suspense-Element. Die Bombe im ersten Film ist ja toll, weil der Zuschauer weiß, sie ist an Bord. Aber ja, alle Figuren, alle Hauptfiguren wissen es nicht. Und hier ist es ja wiederum anders.
Ja.
Der crasht in den mit seinem kleinen Flugzeug. Und ja.
Ja, sag ich mal so, der Film teasert schon sehr deutlich an, dass da was schief geht. Also in dem Moment, wo er da, Dana Andrews da in der Telefonzelle steht mit seiner Frau, spricht und sagt, wir sehen uns dann später, ich liebe dich, denke ich mir, okay, tot.
Das habe ich auch gedacht.
Oder hier der eine radebrechende Pilot, der es eben versucht, vor Charlton Heston da an diesem Seil ins Flugzeug einzusteigen, sagt, ich sehe dich gleich am Boden, denke ich mir, okay, tot. da fehlt so ein bisschen an Spannung. Wohingegen eben bei Van Heflin, wenn der sich in die Luft sprengt, finde ich, ist das darüber haben wir gar nicht so viel gesprochen, ein authentischer Schocker. Weil ich da immer denke, auch beim vierten, fünften Wiedersehen, ja, vielleicht macht das doch nicht. Doch, er macht es.
Genau. Ja. Ja, da ist der Film jetzt deutlich weniger, weniger spannend, der zweite Teil. Ja.
Wo fangen wir an? Es gibt so viel Gutes.
Der Film geht direkt los. Also,
das auf jeden Fall. Die sitzen alle gleich an Bord. Das sind irgendwie 10, 15, 20 Minuten vergangen und im Grunde hebt das Ding ab und man denkt, okay, los geht's.
Es ist wahnsinnig ökonomisch, auch wie die Figuren eingeführt werden. Gut, sie haben auch alle kein Innenleben. Das ist natürlich ein Vorteil, weil dann geht es schneller zur Sache. Und wir haben ja wirklich, also wen haben wir? Wir haben die Nonnen. Ja. Wir haben das schon erwähnte todkranke Mädchen an Bord. Oh, wen haben wir? Den alten Filmstar.
Ja, ich will immer Junggesellenabschied sagen, aber ich glaube, die sind alle ein bisschen alt dafür. Das sind einfach, glaube ich, drei Kumpels, die sich betrinken. Ja.
Genau, unter anderem eben Jerry Stiller.
Ja. Wir haben Sid Caesar als alternden Hollywood-Nebendarsteller, der sagt, hey, ich habe auch einen wichtigen Film mitgespielt. Ja.
Auch eine tolle Szene, der eigentlich nur darauf geiert, dass im Bordprogramm der Film gespielt wird, in dem er mitspielt. Mhm.
Hast du gesehen?
Wobei, stimmt gar nicht, oder?
Hast du gesehen, welchen Film die da zeigen? Die zeigen Nein. American Graffiti, in dem natürlich Sid Caesar nicht mitspielt, ja. Weil es eine Universal-Produktion aus der Zeit war. Und ich finde es eben lustig, dass Sid Caesar sagt, ja, er sagt ja, ich spiele mit, tut er natürlich nicht. Dann geht die Szene vorbei und er sagt, naja, der Regisseur habe ihm versprochen, in seinem nächsten Film bekäme er eine größere Rolle. Und ich dachte, okay, also Star Wars. ist nicht passiert. Spoiler.
Ach, schade. Schade für ihn.
Aber Sid Caesar eben auch für die meisten, wie Myrna Loy, wie Dana Andrews, wie Charlton Heston vielleicht noch nicht ganz, aber wie Gloria Swanson auf jeden Fall. Alles eben so ehemalige. Die waren mal große Stars. Ja, ja. Ich meine, Sid Caesar muss in den USA eine TV-Ikone sondergleichen gewesen sein. Der hat unglaublich viel gemacht. Der wird ja heute noch gelobhudelt. Also was heißt heute noch, er ist tot. Mhm. Dafür, dass er sich komplett ausgebrannt habe im TV und mehr Stunden TV produziert hat, als überhaupt Menschen möglich war. Aber ja, ich glaube, keiner, für den jemand 1974 sagte, für den gehe ich ins Kino. Aber der konnte man wahrscheinlich günstig kriegen.
Wollte ich gerade sagen. Den konnte man wahrscheinlich für ein warmes Mittagessen da gewinnen, wie die anderen auch. Hm. Und ja, das meiste ging für Karen Black und Charlton Heston drauf. Und wahrscheinlich Linda Blair. Hm. Die aber eine wahnsinnig unglückliche Rolle, aber sie kriegt zumindest ein schönes Ständchen von der Nonne da.
Was findest du an ihrer Rolle unglücklich? Weil im Grunde tut sie doch das, was sie soll. Und das macht sie jetzt auch nicht falsch. Also sie kann ja gut im Bett liegen niederliegen.
Ja, sie war ja damals schon, also ich meine, der Exorzist, das war ja ein bahnbrechender Erfolg. Hm. Und dann diese ja doch, ist halt Mittel zum Zweck in diesem Film. Aber es hätte jeder andere ja auch spielen können.
Aber es ist doch, ich meine, ich möchte jetzt weder ihr noch anderen Kinderstars dazu nahe treten. Unwahrscheinlich, dass sie dieses Podcast-Format hören. Aber geht das denn Leuten wie, jetzt mal in Blick auf jüngere Zeit, Macaulay Culkin oder Haley Joel Osment und wie sie alle heißen, geht es denen anders? Die haben ja auch alle einen großen Hit. Dann machen die noch 2, 3, 4 Jahre Filme, von denen man hofft, die werden auch noch mal große Hits und dann ist es einfach vorbei.
Und vielleicht war es ja sogar auch aus Imagegründen eine kluge Entscheidung, weil man zumindest wegkam von dem unheimlichen, von Dämonen besessenen Mädchen. Mhm.
Na, sie sagte, sie war happy über die Rolle, ehrlich gesagt.
Okay.
Aber sie sagt sowieso komische Dinge über ihre Rollen.
Ja, ich glaube, sie ist insgesamt sehr zufrieden mit ihrer Filmografie oder auch bei zweifelhaften.
Ja, ich,
ist das immer etwas schwierig.
Wir haben hier viele schöne Stunden Kinounterhaltung zu verdanken. Ich will nicht zu böse sein.
Ja, ich bin auch großer Fan auch ihres Spätwerks, aber hier fand ich sie etwas verschenkt, aber sie kriegt natürlich diese tolle Szene mit der
Helen
mit der
Reddy.
Nonne. Ja. Ja, da konntest du über die was rausfinden, weil da habe ich versucht, etwas zu recherchieren, warum es überhaupt zu dieser Gesangseinlage kam.
Ja, die war wohl
Country. Also sie ist ja Musikerin. Ja, genau.
Die war wohl Country Western Star und hatte 1, 2 veritable Hits Anfang der 70er Jahre. Und die wurde dann wirklich nur gecastet für diese eine Szene. Also von wegen, wir brauchen einen Song, den wir quasi zum Film verkaufen können als Single.
Weil ich hatte es so verbucht in dieser Rio Bravo-Schublade, auch Dean Martin hatten wir ja eben, als er das Lied zum Besten gibt. Aber er war natürlich ein gewaltiger Star, aber anscheinend war sie ja auch sehr populär dann, erklärt sich das.
Ja, es ist so. Weil,
die Szene nimmt ja einen großen, man kriegt das ganze Lied zu hören, ich würde es mal so sagen.
Ja, es ist... Mir fällt keine Analogie aus jüngeren Tagen ein. Ich musste gerade an Taylor Swift in der neuen Cats-Verfilmung denken, die man ja auch nur im Grunde nur für eine Gesangsnummer reinkart in den Film und dann eben wieder raus. Und ich meine, Taylor Swift kann sich
rückblickend... Susan Clark, die Taylor Swift der 70er.
Nicht Susan Clark, sondern Helen Reddy, genau.
Sorry, stimmt, Susan Clark singt nicht.
Susan Clark singt nicht, nee.
Das ist die Ehefrau von unserem Held.
Ja. Die man schon runtergewirtschaftet hat. Die ausgetauscht wurde. Nicht die Ehefrau ist aus dem ersten Teil, ja. Und tatsächlich, ich glaube, so 10 Jahre über ihrem Alter spielt. Anders käme das nicht hin mit ihr Ehemann George Kennedy und weiß ich, 11, 12, 13-jährigen
Sohn. Angefangen, ja.
Die 31 oder 30 war bei den Dreharbeiten, ich glaube 31 und ja. Aber gut, so ist das eben. Die Zeiten waren super sexistisch und undankbar für.
Ja, darauf können wir uns einigen. Aber das war natürlich ein ganz guter Kniff, dass man sie ebenfalls an Bord bringt, sodass dann auch für George Kennedy nochmal der Einsatz ein bisschen größer ist.
Wie fandest du die Szene, als er so richtig stark emotete am Telefon? Ich fand's gut, ehrlich gesagt. Ich habe es George Kennedy gar nicht zugetraut.
Hat mich auch überzeugt. Ich finde auch, weil er ja eher auch im ersten Film spielt er, also Comic Relief auch nicht, aber er ist jetzt auch nicht der emotionale Ankerpunkt des Films. Und hier ist er das ja schon neben Charlton Heston.
Ja.
Also ich finde, sie haben seine Rolle sehr stark aufgewertet.
Total, dass ihm eben auch die Nerven durchgehen und er dann anfängt, um sich zu schlagen, also verbal, fand ich auch cool. Und einer der wenigen so Aspekte dieses Films, bei dem ich mir denke, da hat man sich so drehbuchseitig wirklich Gedanken gemacht. Oder vielleicht auch auf Geheiß von oder auf Wunsch von George Kennedy selbst, der gesagt hat, ich will nicht einfach nochmal die gleiche Rolle spielen. Also er ist schon, man merkt schon, er hat jetzt eine andere Stellung inne an diesem Flughafen und eine andere Verantwortung. Aber kommt damit eben nicht in jeder Situation klar. Und vor allem nicht, wenn die eigene Ehefrau und das Kind an Bord sitzen.
Ja, das fand ich eben auch toll, dass er eigentlich eher ein Mann des, eher so ein Macher ist und dann die Ärmel hochkrempelt und eigentlich selber zur Tat schreiten will. Und der wird ja dann eigentlich immer nur so ein bisschen ausgebremst, weil so die richtig gefährlichen Rettungsaktionen, die darf er ja nicht vollbringen.
Nee, das
er
macht schon.
Er ist immer dabei, aber er ist
Das macht dann Charlton Heston. Ich muss sagen, ich habe den Film wertiger in Erinnerung. Jetzt gucke ich auf die Produktionsumstände und sehe eben, okay, das sollte bei Universal entstehen als Fernsehsequel. Und dann wurde eben gesagt, okay, das hat das Potenzial zum Kinofilm. Lass mal Charlton Heston rankriegen, cool. Machen wir doch einen Kinofilm draus, aber das Budget wird irgendwie kaum erhöht auf $3 Millionen. Ich habe den Film immer als, weil er eben so schnell ist. Er ist unglaublich zackig. Also es passiert sehr, sehr viel und wir haben unglaublich viele Figuren in diesen und Storylines, kleine Mini-Geschichten in diesen 100 Minuten. Wirkt er für mich, also in meiner Erinnerung, immer wertiger, als er ist. Wenn ich jetzt so ein bisschen kritischer, analytischer drauf blicke, merke ich schon, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Es gibt ja immer noch tolle Stunts und ein paar Stars, aber man merkt schon, die mussten teilweise mit geringen Mitteln arbeiten. Also gerade wenn der erste Rettungsversuch da scheitert und dieser andere Pilot da mutmaßlich in den Tod stürzt, man sieht es einfach nicht. Der verschwindet dann einfach.
Der andere Pilot.
Genau, ja.
Ja, das stimmt. Wobei ich die Action-Szenen, also die reinen Schauwerte, die fand ich schon, also die haben mich schon überzeugt.
Mich
auch.
Da
gibt der Film sich keine Blöße, wenn es dann so, und es gibt ja auch wesentlich mehr Action als im ersten Teil.
Absolut, ja. Ich bin ja sowieso ein Fan von schönen Luftaufnahmen. Also,
und die gibt es ja en masse.
Ja, ja, also keine Drohnenaufnahmen, die man immer auch ansieht, dass es Drohnenaufnahmen sind, sondern wir sehen eben wirklich in großer Höhe gefilmte Szenen von Flugzeugen, neben denen Helikopter schwirren und Düsenjets. Und dann
sind
eben
keine Modelle. Ja, also die gibt es natürlich auch, aber
das sieht schon wertig aus. Und dann hier die Berge, also diese Kulisse hier mit den Bergen, also es ist keine Kulisse, on location, über den Wäldern und Gebirgen Utahs, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, ehrlich gesagt.
Mir auch. Was mir nur gefehlt hat, ist, also ich finde, der Film ist wahnsinnig, der Score ist wahnsinnig schlecht.
Ja.
Der lässt den Film immer hängen.
Ja.
Selbst in den Spannungsmomenten klimpert der ja so vor sich hin.
John Cakewell hat eben ganz viele Serien gemacht. Er hat fast keine Filme vertont. Einer der wenigen ist hier.
Das merkt man.
Irgendwie Horror Express mit Christopher Lee. An dessen Score kann ich mich nicht mehr erinnern, aber eben hauptsächlich Kojak und Columbo hat er 2, 3 Folgen gemacht, Madlock und sowas, also bis in die 90er. Er ist kein Filmkomponist.
Ja, und er bleibt uns ja leider auch erhalten in dem nächsten Film, was mich
wir
sehr
haben
ärgert.
Geld. Ja.
Stimmt, beim Horror Express war er auch dabei, aber da, ja, weil das ist mir schon aufgefallen, selbst in den Höhepunkten des Films, der Film ist wie ja, Fahrstuhlmusik vertont.
Fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber vielleicht auch, weil mir 60 Minuten das Lied hier von Helen Reddy, der singende Nonne, in den Ohren klang.
Das ist ja auch sehr schön.
Ja, aber auch das ist so wieder mal aus der Zeit gefallen. Also wieder mal 1974, es fühlt sich überhaupt nicht, es fühlt sich wieder an wie nach ein sehr, sehr klassisches, konservatives Stück Oldschool-Hollywood-Kino, eben mit einem geringen Budget. Auch inhaltlich, diese singende Nonne, da bin ich doch gleich hier bei Julie Andrews in den Bergen, in Sound of Music. So. Also das ist so.
Stimmt. Ja, der Film ist auch deutlich weniger ambitioniert. Wir hatten es ja schon angesprochen, in dem ersten Teil werden ja zumindest noch gesellschaftliche Strömungen werden reflektieren, dass das versucht dieser Film überhaupt nicht. Nein. Also es gibt, man kann es natürlich auch ausdrücken, es gibt keinen unnötigen Ballast. Wer Flugzeug-Action haben will, der kriegt sie hier auch.
Und wir haben da wieder sehr, sehr aseptische Liebesbeziehungen im Zentrum der Geschichte mit Charlton Heston und Karen Black, wie ich finde, die kaum Momente miteinander haben, nur zu Beginn, wo eben sie hauptsächlich lamentiert, dass sie, ich glaube, einen engeren Bindungswunsch hat als ihr Lover.
Ja, können wir darüber mal bitte, weil ich habe es nicht verstanden. Worum geht's ihr? Sollen sie heiraten? Sollen sie zusammenziehen?
Ich glaube, ja. Sie will irgendeine Form von Commitment. So, das geht ja nicht. Ja. Hier so ein Mädchen in jedem Hafen oder in jedem Airport. Ja, okay. Und hier, du kannst dich dein Lotterleben weiterleben. Und jetzt sag endlich, leg mir den Ring an den Finger oder so.
Ja,
das war, glaube ich, so.
Ja, das hat mir auch gefehlt. Da war so diese emotionale Fallhöhe, die war nicht vorhanden.
Ich habe tatsächlich vergessen, später, weil es eben so kühl ist, die Beziehung zwischen den beiden, dass die liiert sind oder zumindest so eine On-Off-Beziehung haben, was auch immer, es wird ja nicht genauer definiert. Nämlich, als er dann später Funkkontakt mit dir aufnimmt und am Ende jedes Satzes Honey sagt, sagte ich, warte mal, warum das denn? Ist es jetzt einfach so ein beiläufiger Sexismus?
Das oder? Vergessen. Ja, das
und erst nach dem leider achten, auch so. Erst nach dem achten Honey fiel mir wieder ein, ach nein, die sind ja ein Paar.
Ja, das ist aber auch eine sehr merkwürdige Kombination, die beiden. Also da stimmte die Chemie für mich auch nicht. Was mir noch aufgefallen ist, die Passagiere, wahnsinnig diszipliniert, oder?
Stimmt,
die geraten nämlich erst in Panik, wenn sie in Sicherheit sind. Das hat mir besonders gefallen.
Weil wir eben über parodistische zugeschnittenes Original sprachen, das fand ich tatsächlich am offensichtlichsten fast parodistisch, in dem Sinn, dass ich das guckte und dachte, das könnt ihr nicht ernst meinen. Die sind super tiefenentspannt. Und als dann eben hier Murdoch, heißt ja die Figur von Charlton Heston, am Ende ins Cockpit gelangt, rennt eine Passagierin danach hinten und sagt, Captain Murdoch ist an Bord und alle, yay! Und ich dachte, okay, man kennt ihn anscheinend, alles klar.
Er war ein Star, ist der Murdoch.
Und er wird von Charlton Heston gespielt.
Ich fand es auch super. Man muss es sich so vorstellen, also die bleiben alle auch im Auge des Todes sehr, sehr ruhig. Mhm. Und wenn die Maschine dann sicher gelandet ist, geraten sie in Panik und rennen in blinder Panik aus dieser Maschine raus. Ja. Und ich dachte zu Beginn, ich hätte es nicht verstanden, dass da irgendwie Kerosin austritt und das Flugzeug noch explodiert oder irgendetwas passiert. Über Pustekuchen. Das ist einfach nur, um nochmal so ein bisschen...
Ist das Bremsflüssigkeit oder Kerosin, was da austritt? Ist es Kerosin?
Ja, der tritt ja nichts aus. Okay. Nein, Charlton Heston und Karen Black haben ja die Ruhe weg und genießen ja sogar noch den Ausblick.
Was sie da genau machen, dieses Rumnavigieren von wegen Dreh nach rechts, Dreh nach links hier, du musst quasi ja so den egal, sie soll ja quasi so dieses Messgerät immer auf einer bestimmten Höhe halten, im Blick behalten. Was sie da genau machen, ich habe es nicht verstanden tatsächlich. Aber es geht am Ende irgendwie gut. Damit wird auf jeden Fall ordentlich Zeit geschunden. Aber dadurch, dass es eben so bebildert ist mit diesen wirklich teilweise spektakulären Luftaufnahmen, bin ich gar nicht böse drum, ehrlich gesagt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was sie da gerade machen.
Das war, ist ja auch, hat mich auch überhaupt nicht gestört, hat mich stark, also sehr unterhaltsam. Fand es auch interessant, wie hart sie angegangen wird. Sie wird ja in die undankbare Rolle, also zur Erklärung für all diejenigen, die den Film nicht gesehen haben. Alle sind tot und sie muss das Flugzeug sicher gen Boden bringen. Oder, gen Boden bringen muss sie es nicht, aber zumindest mal am Absturz hindern. Und sie ist über Funk verbunden mit dem Tower und wird eigentlich die ganze Zeit nur ziemlich angeherrscht. Mhm. So habe ich es empfunden. Also ihr wird nicht gut zugesprochen.
Ja, das ist richtig. Ich finde, sie macht einen guten Job und genau.
Sie macht einen sehr guten Job.
Ja, ein bisschen hart.
Ich glaube, da ist eine Beförderung auch wieder fällig.
Und also, klar, großer Pluspunkt. Also ich finde, man kann Ich bin nicht der allergrößte Fan von Charlton Heston. Ich glaube, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an seiner politischen Hardliner-Richtigkeit, wie auch immer. Und auch teilweise daran, dass ich ihn eben sehr, sehr assoziiere mit der Handvoll von Rollen, eben vor allem Ben Hur und Moses und der Typ aus dem Planet der Affen. Und danach denke ich immer so, ich meine, er hat tolle Filme gemacht, also der Omega-Mann oder Soylent Green. Aber sein Schauspiel ist immer das gleiche. Er ist ein Star. Man engagiert ihn für seine Star-Persona und spielt immer Variationen der gleichen Rolle.
Ja, und ich finde, das ist auch der große Unterschied zu dem zu Burt Lancaster zum Beispiel, es war jetzt auch kein Chamäleon, aber es war jemand, der zumindest seine Star-Persona zurückstellen konnte. Und so geht es mir bei Charlton Heston auch. Es ist immer Charlton Heston.
Ja.
Also es ist da ist keine Brechung drin. Das ist, er spielt immer die gleiche Rolle.
Dennoch würde ich sagen, es ist ein Plus, dass der Film ihn hat.
Natürlich, weil für das, was er hier machen muss, ich nehme ihm jederzeit ab, dass er so ein Flugzeug landen kann.
Ja. Grundsätzlich sind alle immer so ein bisschen zu alt für ihre Heldenrollen, aber da, so sind eben auch diese Filme alle konzipiert und das ist auch etwas, was sich vorziehen wird, auch in spätere Sequels dieser Reihe, dass man eben auch immer denkt, okay, gerade die Männer vor der Kamera könnten mal ein bisschen frischer sein, aber so ist das eben. Ach, ich mache zu viel Age-Shaming, aber ist ja gar nicht so weit weg von meinem eigenen Alter, deswegen sei mir das gestattet.
Genau, erfahrene Männer retten hier den Tag und bringen das Flugzeug sicher zu Boden.
Wir sollten auf jeden Fall noch mal darauf zu sprechen kommen, auf den Kritikpunkt, den wir eben geäußert haben, von wegen der Film vergisst dann die meisten seiner Nebenfiguren und Handlungsstränge. Gilt für mich als maßgeblicher Kritikpunkt an diesem Film tatsächlich, dass ich mir irgendwann frage, was wurde eigentlich aus und die einfach keine Erwähnung mehr finden. Wir sehen dann einige von ihnen nach der geglückten Notladung noch so diese Notrutsche runterrutschen, aber die meisten finden keine Erwähnung mehr. Und es fühlt sich noch unrunder an, als schon einige unrunde Character-Storylines im ersten Teil. Nämlich eigentlich hat der Film gar kein Interesse außer Charlton Heston und Karen Black.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob es einfach der Schere zum Opfer gefallen ist, weil man den Film so straff halten wollte, ob es weggefallen ist im Schneideraum oder ob es nie beabsichtigt war, es zu Ende zu erzählen. Eigentlich könnte man ja sagen, die hatten ja jetzt genug Zeit, über den Film nachzudenken. Es sind ja immerhin 4 Jahre vergangen. Aber gut.
Es ist eben auch so ein fundamental andere Art, ein Sequel zu machen als heutzutage. Es galt ja auch noch lange Zeit die ungeschriebene Regel, dass Sequels immer weniger erfolgreich sind als das Original. Und man sich damit am besten hilft, indem man im Grunde einfach nur eine geringer budgetierte Variation der Geschichte des Originals einfach nochmal erzählt. Und so wirkt das hier stellenweise für mich, also mit Blick auf das geringere Budget und eben auch muss man sagen, die durch die Bank geringere Ambitionen, glaube ich, alle Beteiligten. Andererseits ist mir ja schon hier und da ein bisschen crazy mit dieser Gesangseinlage und überhaupt dieser Storyline, die ja auch schon wild ist. So von wegen kleines, mit einer Person besetztes Flugzeug fliegt in anderes Flugzeug rein und dann kreisen wir mal über die Berge. Also das ist ja schon konzeptionell ziemlich irre. Und ich meine auch bis heute andauernd populär. Ich glaube, welcher Christopher Nolan-Film beginnt mit der ähnlichen Sequenz? Dark Knight Rises,
der dritte, genau.
Und wir haben es ja auch genau in Cliffhanger, eine vergleichbare Sequenz. Es ist immer cool, Leute an Seilen oder Strängen zwischen zwei Flugzeugen oder Flugkörpern, wie auch immer, hängen zu sehen. Ist immer sehr, sehr spannend.
Ja, toll.
Aber es fehlt einfach so ein bisschen die Möglichkeit, das adäquat umzusetzen, was ein bisschen schade ist einfach.
Ja, ich bin auch über zwei ganz, ganz lustige Rezensionen gestolpert bei der Recherche. Und ich finde, die bringen das Spannungsfeld dieses Films ganz gut zum Punkt, gut auf den Punkt. Roger Ebert, was glaubst du, hat er den Film gemocht oder nicht?
Nein.
Doch, der hat den echt gut gefunden. Okay. Good, exciting, corny escapism and the kind of movie you would not want to watch as an in-flight film.
Okay.
Also sehr wohlwollend. Dann hatte ich noch eine von Pauline Kehl gefunden, die fand ich wirklich gut. Processed Schlock. One can have a fairly good time laughing at it, but it doesn't sit too well as a joke because the people on the screen are being humiliated.
Ja, ja, ja.
Also da würde ich mich nicht anschließen. Erniedrigt wird da keiner auf der Leinwand.
Ich glaube,
aber
Ja, vielleicht zieht der Kommentar darauf ab, dass wir eben viele ehemalige große Hollywood-Stars haben, die jetzt für ein Butterbrot in diesem Film mitwirken, weil ich meine, es kann nicht viel mehr gewesen sein. Einfach mit Blick auf das Budget, wenn das stimmt, und das ist ja anscheinend relativ belastbar dokumentiert mit $3 Millionen, und mal einfach davon ausgehen, dass jemand wie Charlton Heston natürlich jetzt nicht für ein Toysi da ans Set kommt, muss man davon ausgehen, dass eben Leute wie Myrna Loy oder Sid Caesar einfach ganz wenig Geld hierfür bekommen haben. So von wegen, hey,
pro bono quasi.
Euch kennt ja eh keiner mehr. Ihr wart vor 30 Jahren mal ein TV-Star. Ihr könnt froh sein, dass wir euch überhaupt was anbieten.
Na gut. Ja, aber was ich spannend finde, dass der Film, jetzt schon ein kleiner angeteased, die Fortsetzung, dass es dann ja eher wieder größer wurde. Zumindest was den Cast angeht.
Das,
weil da kann man sich wirklich auf was freuen.
Das stimmt. Und konzeptionell noch ein bisschen wilder.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt nur noch absurder.
Also der Kritikpunkt, den ich auch am ersten schon hätte äußern können, aber nicht getan habe, weil er da nicht so eklatant ist, ist, dass einfach auch die Gesetze der Physik, wie sie hier gezeigt werden, stark ausgehebelt wurden zugunsten der Geschichte, die man hier erzählen möchte. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, quasi die komplette Fensterfront hier vom Cockpit abzusprengen oder quasi zerstören zu lassen durch dieses Passagierflugzeug, und dass da immer noch jemand einfach so drin sitzen kann die ganze Zeit, ohne an Erfrierungen zu sterben.
Aber das ist wunderbar, wie ihre Haare sich dann so ein bisschen im Wind bewegen, wenn sie in den...
Du, ich verstehe das. Irgendwann sind die eben so auf... Lass mich nicht lügen, 1000 Fuß, 2000 Fuß, schlag mich tot höher und fliegen über diese Berge.
Da wird es ein bisschen ruhiger.
Aber die kommen ja aus einer Höhe von Passagierflugzeuge fliegen ja in aller Regel auf 8, 9, 10 Kilometer Höhe. Und da, also, wenn dir da jemand ins Cockpit fliegt, also, da sitzt du aber nicht da. Ich meine, einer von den Typen fliegt raus, Eric Estrada segnet das Zeitliche,
Ephraim Zimbalist, der auch eine ganz erblindet. Fiese Rolle übrigens spielt.
Ja, oh ja.
Ja, der ist unangenehm. Ich finde so dieser Chauvinismus des ersten Teils, der wird hier deutlich, der ist hier deutlich unangenehmer.
Der hat auch einen wirklich unangenehmen Moment von beiden Seiten, als er einen sexistischen Spruch, glaube ich, macht, und da kommt eine der Stewardessen rein, die Blonde, und sagt dann, you're a disgrace to your race. Und ich dachte, wow.
Ja, ja. Da bin ich auch zusammengezuckt. Sehr harter Konter. Da habe ich mir auch gedacht, jetzt bringt er hier aber alles. Uff, Sexismus, Rassismus.
Man könnte fast froh sein, dass er dann 3 Minuten später tot ist. Also, das ist
aber, oh ja, stimmt, haben wir auch gar nicht drüber. Insgesamt auch der Film so etwas, ja, es menschelt ja deutlich weniger.
Nee.
Auf allen Ebenen. Also da hatte ich auch das Gefühl, da sind die Stewardessen eher freiwillig in dem Teil.
Ich finde es interessant, dass man überhaupt diese ganzen kleinen Geschichten da noch erzählt, wie die eben um Jerry Stillers Männerklicke da, die eben einen drauf machen wollen. Weil streng genommen haben die nichts zu melden. Die sind nicht handlungsrelevant.
Nein.
Die sind einfach nur da für das Kolorit, einfach so für die Atmosphäre.
Ja, und für den Gag, dass er die alles verschläft.
Ja.
Und aufhört und sich denkt, was ist denn los? Mhm.
Aber gut, in mir erweckt es natürlich die Erwartungshaltung. Ich will dann auch sehen, was mit dem passiert. Die müssen ja noch irgendwas zu tun kriegen. Aber nee, der Film ist dann einfach irgendwann zu Ende. Das Flugzeug ist gelandet. Und dann sagt der Film eben, okay, 3, 2, 1, Abspann.
Ja.
Und vielleicht ist es auch gut so, ja.
Ja, also das ökonomische Erzählen kann man mögen an dem Film.
Gloria Swanson darf am Ende noch ihre mutmaßlich Autobiografie auf Tape in die Box packen, so von wegen, wenn ich sterbe, könnte es ja veröffentlichen.
Ihre Assistentin, ja, das fand ich einen ganz hübschen Einfall.
Ja, tatsächlich ganz süß, ja. Auch das würde eben mit dem richtig großen Hollywood-Star wahrscheinlich besser funktionieren, der Gag, aber meine Güte, ja. Du, ich liebe
die
ja
Ambitionen Sunset waren
Boulevard.
Da.
Ja, ich liebe auch Sunset Boulevard,
den Billy Wilder Film.
Deswegen, ich bin auch nicht böse drum. Mir sagt ja auch Gloria Swanson noch was. Aber du hast ja recht. Ich kann mir vorstellen, dass viele da schon Mitte der 70er drin saßen und dachten, ach die, stimmt. Die gab es ja auch mal.
Genau. Dementsprechend gab es diesmal auch keine Oscar-Nominierung.
Stimmt. Hätte mich auch etwas überrascht.
Ja, wobei die 10 bei Airport hat mich auch etwas überrascht, aber ja.
Großer kommerzieller Erfolg eben und eine Romanverfilmung. Ja. Tja, das reichte vielleicht
nicht. Patrick, wir haben einiges zu tun. Wir müssen diese Romane noch nachholen.
Unwahrscheinlich.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich stehe auch dazu weiterhin. Das ist, als Film taugt das für mich ganz gut. Ich kann mir nicht vorstellen, all dieses vor allem Gemenschel zum zweiten gibt es ja keine Romanvorlage, da als in Buchform zu lesen, mich 300, 400 Seiten durch Liebst du mich nicht zu quälen? Nee, dann.
Ja, aber es wäre natürlich spannend, wenn Stephen King gesagt hat, wie hattest du es genannt, wie ein Betriebshandbuch,
ja, Weise,
ob da tatsächlich dann die physikalischen Gesetzmäßigkeiten dann plausibilisiert werden. Also vielleicht hat es da doch ein realistisches Fundament.
Tja.
Werden es nicht erfahren.
Nein, das werden wir nicht erfahren. Was ihr allerdings erfahrt, ist die Meinung von Franz und meiner Wenigkeit zu den beiden Sequels. Airport 77, verschollen über Bermuda-Dreieck aus dem Jahr 1977 und Airport 80, die Concorde, Achtung, nicht aus 80, sondern 1979. Über die sprechen wir nämlich nächste Woche bei Teil 2 unserer Airport-Retrospektive Quadrilogy Super Special Extravaganz. Und ich kann schon mal sagen, gerade der dritte ist ziemlich toll.
Ja, und der vierte auch. Also könnt ihr euch auf einiges freuen. Ja,
mal gucken.
Sage ich
ja,
jetzt.
Ich würde nicht sagen, dass wir in Streit geraten, aber der vierte hat Mängel.
Ah, Alain Delon ist dabei. Das muss ausreichen.
Auch politisch schwierig, glaube ich, mittlerweile. Wie Charlton Heston.
Alain Delon. Ja, durchaus.
Egal, soll nicht Thema sein. Darüber kann man großzügig hinwegsehen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf, weil wenig hat mir so viel Spaß gemacht in den letzten Tagen wie dieses hier, diese 90 Minuten, die wir miteinander verbringen konnten, über diese zwei doch sehr sehenswerten Filme zu sprechen. Also guckt euch doch mal an, Airport und Airport 75, Giganten am Himmel. Und
toller Titel.
Vertreibt euch die Zeit gut bis zu unserem nächsten Wiederhören. Ich danke dir dafür, dass du da warst.
Vielen Dank, Patrick. Hat mir Spaß
gemacht. Ja, und schön ist, du hast nie was zu verkaufen, außer deiner...
Nein, immer noch nicht, außer meiner Würde.
Und deiner kenntnisreichen, eloquenten Persönlichkeit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du da warst.
Vielen Dank, Flieglu.
Und danke an alle Menschen, die uns auch unterstützen bei patreon.com/bahnhofskino. Wenn ihr das noch nicht tut, macht das doch gerne. Damit tut ihr auch was Gutes. So viel Gutes wie Charlton Heston hier den Passagieren der Boeing 747. So.
Genau.
Bye-bye.
Tschüss.
Einem der aufregendsten Filme, der je gedreht wurde, sehen Sie die gefährlichste Rettungsaktion, die je unternommen wurde.